Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung unserer Vorlesung über Jean-Baptiste Fourier. Ich darf sehr herzlich willkommen heißen im Namen unseres Förderverbandes Mathematik und bei der Gelegenheit mich auch gleich bei der Universität bedanken, dass Sie uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ich freue mich, dass wir wieder zahlreich erschienen sind, trotz des frühsommerlichen und wahrscheinlich nicht ganz saisonalen heißen Wetters. Den Vortrag eines heißen Sommerabends, der jetzt mal eine Stunde hier bevorzugen. Ja, ich freue mich, dass wir heute Herrn Professor Kerstin begrüßen können, der uns über die Mathematik des Klangs einiges berichten wird. Wir haben ja das letzte Mal den Auftrag genommen über den Person-Fourier mal als Person dargestellt. Das wird jetzt fortgesetzt. Und Herr Professor Kerstin ist seit vielen Jahren hier Professor an der Universität für Stochastik und Mathematik hier am Institut für Mathematik. Er hat seinen Ausbildungsgang genommen, zu studieren in Göttingen und dort auch, glaube ich, promoviert in Stochastik. Hat verschiedene Stationen im Ausland oder noch in Fribourg in der Schweiz, bevor er dann glücklicherweise, muss man sagen, hier in Frankfurt gelandet ist. Ich kenne jetzt den Professor Kerstin auch schon seit einigen Jahren, da auch bei Lehraufträgen unterstützt sich ja konnte. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt das Thema Fourier fortsetzen können. Und Herr Professor Kerstin.
Dankeschön.
Besteht dann auch noch Gelegenheit dazu?
Ja, ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Und ich Ihnen was über auch Mathematik erzählen kann, aber es ist ein Vortrag natürlich für Nicht-Mathematiker, für die Öffentlichkeit, aber ich werde über zwei mathematische Sätze sprechen. Keine Beweise, kaum Formeln, also Sie brauchen keine Angst zu haben. Vielleicht auch über Fourier, wie übel er mit Formeln umgesprungen ist, aber das vielleicht später. Ich hoffe, Sie können mich hören ganz hinten. Wenn nicht, dann würde ich Sie bitten, einfach weiter nach vorne zu kommen. Ne? Also gut. Also die Themen, über die ich reden möchte, sind hier kurz genannt. Die schwingende Geigensaite wird Obertöne, Klangfarben eines Instruments. Dann die Schnecke im Innenohr. Die Cochlea, nicht die, was die damit zu tun hat, also die physiologische Seite. Und dann die Akteure, also die Personen, die da eine besondere Rolle gespielt haben. Das ist natürlich Fourier, nicht, auf den werde ich erst später zu sprechen kommen. Aber zwei andere, D'Alembert, ein Mathematiker noch vor Fourier mit wichtigen Beiträgen und dann auch besonders wichtig Helmholtz, ein Physiker. Und die Abschnitte habe ich folgendermaßen geordnet. Erstmal sehen, zweiter Abschnitt hören und dann wird es sozusagen eine gewisse Synthese zwischen Hören und Sehen oder Sehen und Hören geben. Und Sie werden sehen, hoffe ich dann später kapieren, wieso ich das so genannt habe. Und wir fangen also an mit dem ersten Kapitel Sehen, der Satz von D'Alembert. Und da gehen wir jetzt gleich mal sehen, wir wollen uns was anschauen. Ne? Und da werde ich Ihnen zeigen jetzt, wie eine Geigensaite schwingt. Und das hier, das ist übrigens aus YouTube, Sie, wenn Sie es zu Hause selbst nochmal sich anschauen wollen, geben Sie Helmholtz Corner ein. Sie sehen hier eine Geige, ich hoffe, Sie erkennen es, aus der Sicht des Geigenspielenden. Hier vorne ist der Steg, die Saite gehen dahin würden irgendwo die Finger sitzen. Ne? Und dann sehen Sie, da oben ist der Bogen in großer Vergrößerung und da sehen Sie einen Knick. Und das werden wir uns jetzt sozusagen in Natura anschauen. Okay, hier, was da passiert. Das ist eine Slow Motion. Das konnte der Helmholtz, der das entdeckt hat, was wir jetzt uns anschauen, noch nicht sehen. Sie sehen, der Bogen bewegt sich ganz langsam, die Saite fängt an zu schwingen und wird gleich eine charakteristische Schwingung zeigen. Da wird nämlich gleich eine Ecke hin und zurück laufen auf der Saite. Und da, jetzt fängt man's, sieht man schon langsam, dass da so ein Knick, ne, also Helmholtz-Knick oder Helmholtz-Zacken entsteht. So schwingt eine Geigensaite. Sehr überraschend, ne, also sehen Sie es, jetzt wird es deutlicher. Diese Saite ist übrigens, glaube ich, nicht besonders gut gespannt, damit jetzt große Auslenkungen möglich sind. Also das wäre jetzt für einen Geiger, Geigerin kein Vergnügen, darauf zu spielen, aber der Effekt ist, glaube ich, deutlich sichtbar. Ne? Sehr überraschend. Ne? Das eine, also man würde selbst was ganz anderes erwarten, glaube ich, wenn man selbst das Instrument traktiert. Nicht, also wir werden gleich werde ich Ihnen auch erzählen, der Helmholtz hat das vor 150 Jahren festgestellt, ungefähr hat das beobachtet und ich erkläre Ihnen auch gleich, der hat natürlich keine Slow Motion gehabt und wie der das gemacht hat. Jetzt ist der Zacken immer deutlicher sichtbar, nicht? Und das ist ein mathematisches Problem, wie wir sehen werden. Ich glaube, wir haben es jetzt alle kapiert, oder? Dass ich das unterbrechen kann und zurückgehen kann auf unser nicht, also das ist, habe ich jetzt sozusagen daraus vergrößert und da ist das nochmal deutlich, dieser Zacken zu sehen. Ne? Und Sie, wie gesagt, geben Sie Helmholtz Corner ein, dann können Sie es zu Hause sich nochmal anschauen. Der das entdeckt hat, ist Hermann von Helmholtz. Ein theoretischer wie auch Experimentalphysiker, in beiden war er stark, gleichzeitig Physiologe. Seine Eltern, habe ich gelesen, wollten, dass er Medizin studiert, dass er was Anständiges studiert und er wollte eigentlich Physik mit Physik anfangen, aber das hat sich dann als sehr fruchtbar eigentlich dann erwiesen. Hier sehen Sie, was über ihn gesagt wurde, Reichskanzler der Physik. Das kann man sich bei dem Bild vielleicht vorstellen, in den 19. Jahrhundert. Und dann habe ich diesen Spruch über ihn von Leo Königsberger, Mathematiker des 19. Jahrhunderts, gesehen. Sehr nett. Ein Spaziergang mit ihm war für den Mathematiker nie eine Erholung. Beständig warf er Fragen auf, die ihn gerade beschäftigten. Also das ist bisschen zur Charakterisierung der Person. Und eins der wichtigen Bücher, die er geschrieben hat, ist ein fantastisches Buch, muss ich sagen, Die Lehre von den Tonempfindungen, über das wir heute detailliert auch reden werden. Okay, was hat Helmholtz hat das, also diesen laufenden Zacken nicht gesehen. Natürlich, das kann man nicht sehen. Nicht? Also was er gemacht hat, er hat das sogenannte Vibrationsmikroskop erfunden. Und da erläutere ich Ihnen jetzt mal, wie er das sozusagen diese Bewegung konstruiert hat. Sie sehen hier da hinten erstmal ein Mikroskop. Nicht? Da hinten schaut man rein. Das ist übrigens kopiert aus dem Buch von Helmholtz. Hier vorne ist die Linse. Dann sehen wir, hier habe ich einfach mal eine Saite rein, eine Geigensaite, darauf gemalt, dazugegeben. Okay, jetzt kann man da hinten durch das Mikroskop schauen und sieht da vorne einen Punkt. Nicht? Da sehen Sie, der Helmholtz hat es also weiß eingefärbt, diesen Punkt. Die restliche Seite hat er mit Ruß schwarz gemacht, sodass er nur diesen Punkt sieht. Und jetzt überlegen wir uns, was passiert, wenn man diese Seite anschlägt. Dann fängt er an zu schwingen, und zwar in die horizontale Richtung. Und was sieht er durchs Mikroskop? Er sieht einen Strich. Ne? Das verwischt. Dieser Punkt, der läuft hin und her und er kann das genau beobachten. Jetzt kommt jetzt der Trick an der Sache. Jetzt ist hier eine Stimmgabel. Das ganze Mikroskop ist an einer Stimmgabel befestigt. Und die kann man natürlich auch zum Schwingen bringen. Ne? Da sind noch irgendwelche Magnete dran, die irgendwie ihm beim Schwingen geholfen haben. Das interessiert uns aber hier nicht. Diese Stimmgabel schwingt. Und dann, wenn er die antippt, dann schwingt das ganze Mikroskop. Und zwar in welche Richtung? Jetzt nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Also wenn er die Saite festhält, und das Mikroskop zum Schwingen bringt, dann sieht er keinen waagerechten weißen Strich, sondern einen senkrechten weißen Strich. Nicht? Es wird nach oben, unten das Mikroskop hoch und runter genommen, nicht? Und alles vergrößert. Und was hat er dann gemacht? Sie werden es schon ahnen, er hat beides gleichzeitig angeschlagen und dann gibt es kein senkrechtes Hin und Her, kein waagerechtes Hin und Her, sondern eine Figur. Und diese Figur hat er dann wahrscheinlich aufgezeichnet und aus diesem, das hat an verschiedenen, an verschiedenen Stellen der Seite gemacht, Figuren gesehen und aus diesen Figuren, er war Experimentalphysiker, wie auch theoretischer Physiker, hat er rekonstruiert diese Helmholtz-Bewegung. Das ist also eine unglaubliche Leistung vom ganzen Experiment her, aber auch von der Idee, mal zu gucken, wie so eine Geigensaite überhaupt schwingt. Ne? Also das kann man alles in diesem Buch lesen. Und hier habe ich es nochmal hingemalt, wie das schwingt. Sie sehen hier, dieser Zacken läuft im Kreise rum. Und und dann versetzen wir uns in Helmholtz, der sich gefragt hat, wie kann das sein? Nicht? Auch wir fragen uns natürlich, wie kann das sein? Aber wir haben es gesehen. Nicht? Wir haben die Slow Motion gesehen, haben es gesehen, das kann sein. Nicht? Weil der Helmholtz hat sich sicher die Frage gestellt, kann das sein? Ist das, was er ausgerechnet hat, vernünftig? Ne? Und das insbesondere das Zweite, was bedeutet das für den Klang der Violine? Da kommen wir später drauf. Okay, kann das sein? Jetzt kommen wir zum zweiten Akteur dieser drei Personen, über die wir hier reden werden. Das ist der D'Alembert. Sie sehen in der Zeit der Aufklärung, Philosoph der Aufklärung, lebte noch vor Fourier, auf den wir dann später zu sprechen kommen. Mathematiker, man könnte da noch eine lange Liste anderer Dinge zu ihm machen. Den Namen D'Alembert haben Sie vielleicht im anderen Zusammenhang, kennen Sie ihn. Er ist nämlich der Mitherausgeber zusammen mit Diderot der berühmten, legendären Enzyklopädie der Aufklärung. Ne? Und hier habe ich das Titelblatt mal kopiert und hier auch den Kupferstich in der Enzyklopädie. Und da mache ich jetzt nur einen ganz kleinen Exkurs, nämlich dieser Kupferstich ist so wunderbar. Die Idee, die Allegorie der Aufklärer über die Wissenschaften und die Künste auf beiden Seiten. Und wenn ich am Ende Zeit habe, werde ich vielleicht darüber noch ein bisschen genauer erzählen. Aber ich zeige Ihnen, hier sitzt die Mathematik, diese Dame da, das ist die Mathematik. Das habe ich hier rausvergrößert. Was schaut die sich an? Den Satz von Pythagoras. Ne? Der ist da reingemalt in diese. Und die ist vereint mit der Physik übrigens. Damals war das noch ein Einklang. Hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist die Musik. Das ist eine Gestalt, die eine Harfe trägt. Nicht? Und wenn man hinterher, da kann man, also jetzt könnte man auch stundenlang drüber reden. Und vielleicht machen wir am Ende, wenn Zeit ist, noch. Gehen wir darauf nochmal ein. Aber wir haben ja über die Zeit der Aufklärung schon von Herrn Ströter gehört. Deswegen gehe ich mal weiter. D'Alembert war Freund von Rameau. Rameau, berühmter Komponist der Zeit. Und hat musiktheoretische Schriften die Prinzipien von Rameau geschrieben. Also ein sehr breit orientierter Person, aber eben auch ein Mathematiker. Und jetzt kommen wir zum Satz, also zurück zum Thema, zur Geigensaite. Das ist die Gleichung der schwingenden Saite hier. Das ist, oder die sogenannte Wellengleichung. Die hat der D'Alembert wohl auch gefunden, beziehungsweise war in der damaligen Zeit wohl im Gespräch, das beschreibt das Schwingen einer Saite, Geigensaite, und ich werde Ihnen das hier natürlich nicht auseinandernehmen, das ist ganz klar. Vielleicht denken Sie auch, dass das was Ästhetisches ist, wenn man sich die Formel einfach so anschaut. Aber ich sage Ihnen kurz, was diese Gleichung ausdrückt. Was man damit, hier sehen Sie eine Saite, nicht? Die wird, ist gespannt. Die ist von nach rechts und nach links wird die gezogen, Sie wissen das. Die Geige ist, Geigensaite ist gespannt. Und die ist jetzt, sagen wir mal, zufällig in so einer Position. Das wird nie im Leben passieren, das habe ich so gemalt. Ne? Also das ist, um das zu... Wie wird die sich weiter bewegen? Die übt auf sich selbst Kräfte aus. Hier, wo es gekrümmt ist, die ist ja unter Spannung, ne, die Seite, da wird sie sich selbst nach oben ziehen. Und an anderen Stellen, wo es umgekehrt, also hier konkav ist, da zieht sie sich selbst nach unten. Und dann gibt es hier vielleicht Flächenstücke, wo gar keine Krümmung da ist, da zieht sie sich auch nicht selbst. Und die Gleichung, die ich Ihnen eben hingeschrieben habe, die Gleichung, schauen wir nochmal zurück, diese Gleichung drückt das aus. Also fast diesen, also sie zieht sich noch, sondern sie beschleunigt sich auch selbst in die Richtung. Das ist also die D'Alembert'sche, sagen wir mal, die D'Alembert'sche Wellengleichung. Und darüber hat er ein interessantes Theorem. Und das möchte ich Ihnen, das war sozusagen der erste Satz heute. Der zweite Satz wird der Satz von Fourier sein. Der erste Satz von D'Alembert, es geht um Wellen, nicht? Wellen, die sich auf Seiten hin und her bewegen. Und der erste Feststellung, die macht, rechtslaufende Wellen erfüllen die Wellengleichung. Naja, das überrascht uns nicht, ne? Also eine Welle, wenn eine Welle nicht die Wellengleichung erfüllt, ja, dann ist es nicht, ist nicht die Welle dran schuld, sondern die Wellengleichung, ne? Wäre dann schuld. Also, aber es stellt sich raus, rechts laufende Wellen, das ist schon mal gut. Da sehen Sie es, nicht was ich damit meine. Hier ist eine Seite, die ist vielleicht unendlich lang und da läuft von rechts, von links nach rechts hier die, diese Welle. Und wenn man das sozusagen jetzt in Formeln ausdrückt, und das habe ich hier auch mal gemacht und das werden wir gar nicht diskutieren, in Formeln ausgedrückt, kann man das nachrechnen. Ne? Was, welche Lösung gibt es noch? Rechtslaufende, linkslaufende. Ne? Linkslaufende Wellen erfüllen die Wellengleichung. Dann die dritte Beobachtung, die Überlagerung von beiden. Das wissen Sie auch alle. Sie meinen, das sind Dinge, die Sie, wenn Sie mal am Teich sitzen, nicht, und vor sich hinträumen und da was reinwerfen, Stein, dann gibt es Wellen. Die können im zweidimensionalen jetzt in verschiedene Richtungen laufen, rechts laufen, links laufen und die können sich überlagern. Das weiß jeder, nicht, wie die Kreise sich überlagern und das kann man hier in dieser Gleichung nachvollziehen. Und soweit eigentlich ziemlich uninteressant, oder? Also Mathematik. Ja, aber jetzt kommt der Knüller. Ne? Damit sind alle Lösung der Wellengleichung erfasst. Und da wird man sagen, nee, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Warum kann es nicht stimmen? Es gibt doch zum Beispiel stehende Wellen. Die laufen nicht rechts, die laufen nicht links. Die hat man ja gesehen. Die kennt man auch. Haben Sie, ich weiß nicht, kann man das irgendwo sehen, stellen? Stehende Wellen, aber Sie wissen, was ich meine. Oder dass die Geigenseite, wir haben es ja gesehen, das ist weder rechts noch links laufen, zum Teil nach rechts, zum Teil nach links, hin und zurück. Also, das hat auch der Helmholtz hat das natürlich gekannt und hat sich, nicht in dem Buch, was ich besprochen habe, aber hat sich auch mit Hilfe dieses Satzes überzeugt, dass das, was er auf der Geige sieht, vernünftig ist. Dieser Wellengleichung genügt. Und das schauen wir uns jetzt. In heutigen Zeiten hat man alle möglichen Möglichkeiten. Das schauen wir uns jetzt in einer kleinen Simulation an. Und das ist die falsche. Erstmal diese. Jetzt werden wir, jetzt fragen wir an den D'Alembert'schen Satz. Wir haben eine rechts und eine links laufende Welle, aber wir wollen eine stehende Welle haben. Geht das? Und es stellt sich heraus, es geht. Und das gucken wir uns einfach im Bild hier an. Jetzt hier läuft, kann man es sehen? Ja, gut. Hier läuft jetzt zwei Wellenzüge aufeinander zu. eine rechts, eine links laufende Welle und in der Mitte überlagern die sich. Und was entsteht? Eine stehende Welle. Ne? Jetzt läuft es wieder auseinander. Fertig. Nicht? Also Sie sehen, stehende Welle kann man als Überlagerung, das ist kein Widerspruch zu diesem Satz von D'Alembert. Und jetzt wollen wir natürlich die Geigenseite haben. Nicht? Die Geigenseite ist das, was uns interessiert oder was den Helmholtz interessiert hat. Und da stellt sich raus, und das hat der Helmholtz auch schon gewusst, ich glaube, der war das Erste, der das dann erkannt hat, eine Geigenseitenschwingung, das, was wir gesehen haben, entsteht auch aus einer rechtslaufenden und linkslaufenden Seite. Aber wenn wir jetzt Parabeln, kennen Sie alle aus der Schule noch, ne? Parabelbögen, aufeinander zulaufen lassen. Und das gucken wir uns erst, na, hier muss ich drücken. Wir werden es auch gleich noch in Vergrößerung uns anschauen, aber wenn Sie genau hinschauen, ist das genauso eine sehr vergrößerte, auseinandergezogene Schwingung einer Geigenseite. Fertig. Und das, was ich jetzt Ihnen noch zeigen werde, damit Sie es wirklich sehen, ist, ich werde von dieser Simulation jetzt hier sozusagen reinzoomen, nicht? Und uns das anschauen, was auf einem ganz kleinen Stück passiert. Und da werden wir sehen, genau das, was wir bei der Geige, das ist hier die Vergrößerung. Da sehen Sie die eine Welle, die Parabel, das ist der Anfang der Parabel, aber Sie sehen, es ist auseinandergezogen. Und die andere wird jetzt hier von links reinlaufen, das wird nach rechts laufen. Jetzt fängt das an. Und da sehen Sie genau, das ist genau vergrößert, das, was wir eben gesehen haben, ist es die Schwingung der Geigenseite. Ne? Das läuft so wie der Helmholtz, wie wir es vorhin in dem kleinen Film gesehen haben. Nicht? Der Zacken läuft, ist natürlich vergrößert jetzt hier. Ich meine, das ist auseinandergezogen, verzerrt, so stark wird das nie zittern, aber es ist genau diese Helmholtz-Bewegung. Gleich muss es zu Ende sein. Schauen wir mal. Ja, da hört es auf, sehen Sie, nicht? Da kommt jetzt die links laufende Welle und da steht sie. Ne? Also ich glaube, so hat der Helmholtz, er hat auch andere Methoden da gehabt, aber so hat der Helmholtz sich überzeugt, dass das, was er beobachtet hat, sozusagen mathematisch wirklich funktioniert. Ne? Aha, ich werde es nochmal ablaufen lassen. Und Sie auf einen wichtigen Aspekt hinweisen. Jetzt gucken Sie mal hier hinten, was hier passiert am Ende. Da, die Seite geht langsam runter, die Steigung, und dann schlägt sie hoch wieder. Dann geht sie langsam runter und schlägt wieder hoch. Nicht das, was ganz am Ende passiert. Runter und zack geht es wieder nach oben. Die Steigung, sagt man da. Ne? Also wissen Sie. Und das wird später, nehmen Sie es jetzt hier einfach mal zur Kenntnis, das wird später, werden wir darauf zurückkommen. Okay. Also, das ist ein Satz, ein mathematischer Satz, der sich dem Helmholtz sicher geholfen hat in der Beurteilung dessen, was er da gesehen hat. Da habe ich hier nochmal die Beispiele, stehende Wellen, gestrichene Geigenseite. Es gibt auch eine gezupfte Seite, aber auf die gehe ich jetzt hier nicht ein. Da passiert noch was anderes. Okay, und dann zeige ich Ihnen hier auch noch dieses schöne Bild. Es ist natürlich damit noch nicht klar, wieso sich die Seite... Es gibt viele andere Möglichkeiten der Schwingung. Das ist eine Möglichkeit. Und es ist eigentlich bis heute nicht klar, wieso die Geigenseite so schwingt. Also es ist sogar, man liest in Büchern, es ist eine unstabile Bewegung. Die Physik, der berühmte Raman zum Beispiel, hat sich in den Anfang des 19. Jahrhunderts intensiv befasst mit dem Schwingen einer Geigenseite. Und es ist, wie gesagt, bis heute nicht vollständig geklärt, wieso sich diese Bewegung, es gibt natürlich einige Ansätze, um das zu erklären, aber es ist bis heute nicht klar, wieso die Geige eigentlich so sich bewegt. Und wir werden hinterher sehen, dass das Konsequenzen hat für den Klang der Geige. Okay, jetzt haben wir gesehen, nicht? Sie verstehen, wieso ich der erste Teil sehen war. Wir haben uns ein kleines Video angeschaut und war ja ganz nett. Ja. Jetzt kommen wir zum Hören. Und da ist es so, dass zunächst mal beim Hören die Dinge ähnlich sind. Auch der Schall, das, was ich jetzt hier loslasse, bewegt sich in Wellen durch den Raum, nicht? Und wir hören das dann, nicht? Und auch die Gleichung, die dem genügt, die dazu wichtig wird, die dreidimensionale Wellengleichung, jetzt sind wir nicht mehr auf einer Seite, die nur eine Richtung hat, sondern wir haben drei Richtungen. Die schwierige Gleichung, da braucht es Experten, um damit umzugehen, wie den Herrn Weth zum Beispiel in Frankfurt, sehr kompliziertes Objekt, ne? Aber irgendwie finde ich doch sehr schön auch anzuschauen. Nicht? Töne und Klänge resultieren aus periodischen Schwingungen des Luftdrucks und so gelangen durch die Luft nach denselben Prinzipien wie das Schwingen der Saite, nach ähnlichen verwandten Prinzipien, gelangen die Schwingung der Geige durch die Luft zum Ohr. Ne? Aber jetzt gibt es doch ganz wesentliche Unterschiede. Ne? Und da möchte ich jetzt auf dieses Buch von Helmholtz eingehen, Die Lehre von den Tonempfindungen aus dem Jahre 1862. Das ist ein wunderbares Buch. Das ist, es ist heute immer noch ein Standardwerk, kann man sagen. Nicht? Also wenn man die entsprechenden Schriften von modernen Akustikern aufschlägt, ist immer die Rede von Helmholtz und diesem Werk. Es ist nach wie vor, obwohl da natürlich Fehler drin sind, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wichtige Sachen stimmen auch nicht. Ne? Das ist, aber hat sozusagen diese Theorie, die Psychoakustik nennt man das komischerweise, die Lehre von den Tonempfindungen, viel schönerer Titel eigentlich, hat es begründet. Ne? Eine Standardmonographie, fast 700 Seiten dick, also Wahnsinn. Und ich möchte auch deswegen darüber sprechen, es ist keine Formel in dem Buch, keine Formel, beziehungsweise sind nur Formeln in den Anhängen, also als es nicht mehr zu vermeiden war, hat er das gemacht, aber den Text freigehalten von Formeln und in einer wunderbaren Sprache zu lesen, also dass man wirklich Freude hat, das zu lesen, und das schauen wir uns jetzt an, weil das, was Ihnen jetzt den Unterschied zwischen Sehen und Hören hat er auf vielen Seiten in einer so klaren Sprache dargelegt, dass wir uns das jetzt dem nachgehen. Ne? Also erstmal sehen. Wir sehen Wellen. Wie sieht man Wellen? Das beschreibt er, am reichsten ist darin die Meeresfläche von einem hohen Ufer aus betrachtet, wenn sie nach heftigerem Winde wieder anfängt, sich zu beruhigen. Ne? Das ist doch schon mal ein schöner Satz. Man sieht dann einmal die großen Wogen, welche aus weiter stahlblauer Ferne her in langen gestreckten Linien gegen das Ufer ziehen. Hätten Sie gedacht, dass das ein wissenschaftliches Werk ist? Ein vorüberziehendes Dampfschiff bildet etwa noch seinen gabelähnlichen Wellenschweif. Oder ein Vogel, der einen Fisch erschnappt, erregt kleine kreisförmige Ringe. Also das ist eine, und ich habe da nur zwei, drei Sätze rausgesucht, das ist wunderbar zu lesen. Schon mal. Jetzt kommt dasselbe mit dem Hören. Sehen haben wir kapiert, Hören. Wie beschreibt er das beim Hören? Ein ganz ähnliches Schauspiel muss man sich nun im Inneren eines Tanzsaals vorgehend denken. Da haben wir Musikinstrumente, sprechende Menschen, rauschende Kleider, gleitende Füße, klirrende Gläser. Also schon Wahnsinn, finde ich. Ein Durcheinander der verschiedenartigsten Bewegungen, welches man sich kaum verwickelt genug vorstellen kann. Ist dasselbe Das passiert im Prinzip dasselbe wie am Meer. Wellen, die durcheinander laufen, im Prinzip das eine Mal durch die Luft, das eine Mal auf dem Wasser, aber im Prinzip ist das ein und dasselbe. Aber jetzt kommt er auf den Unterschied zu sprechen. Und doch ist, das ist, Moment. Und doch ist das imstande, all die einzelnen Bestandteile voneinander zu sondern. Okay. Ich habe schon, also das ist uns allen klar, das haben wir gewusst, deswegen war ich eben irritiert. Ich habe schon angeführt, dass das Auge, welches eine weite, viel bewegte Wasserfläche überblickt, mit ziemlicher Leichtigkeit die einzelnen Wellenzüge einzeln verfolgen kann. Ist uns klar. Das Ohr befindet sich in einer viel ungünstigeren Lage. Das Ohr wird nämlich nur von der Bewegung derjenigen Luftmasse affiziert, die sich in der unmittelbarsten Nähe seines Trommelfells im Gehör befindet. Das Ohr kann nicht umherschauen. Das muss nur gucken, was da bei ihm ankommt. Das Ohr befindet sich also etwa in derselben Lage, wie wenn wir das Auge durch eine enge Röhre nach einem einzigen Punkt der Wasserfläche blicken ließen. Ihm gehen all die Hilfsmittel ab, auf die sich das Urteil des Auges hauptsächlich stützt. Das ist, und dann geht er weiter, und das ist irgendwie interessant. Dann fängt er an, mit Wellenlängen das auszurechnen, ungefähr wie groß der Blick des Auges wäre. Und das Auge sieht natürlich gar nichts mehr. Und das Ohr hört, kann alles trennen. Und das ist natürlich äußerst bemerkenswert. Und dann kommt er auf Fourier zu sprechen. Jetzt kommen wir auf Fourier. Es hat nämlich der berühmte französische Mathematiker Fourier ein mathematisches Gesetz erwiesen, welches wir mit Bezug auf den vorliegenden Gegenstand so aussprechen können. Okay, und da werden wir gleich hinzukommen, aber zwischendurch schiebe ich mal ein, das ist unser dritter Akteur, und den haben wir auch schon kennengelernt, den Fourier, deswegen sage ich jetzt auch nicht so viel zu ihm, Physiker und Mathematiker. Ein wichtiges Werk geschrieben, er hat gar nicht über Schall und Schwingung auch ein bisschen nachgedacht, aber nicht wesentlich. Er hat über die Ausbreitung von Wärme sich eine Theorie vorgelegt und dafür ist er sehr berühmt geworden. Und ich erzähle Ihnen nichts über Fourier, aber ich mache Sie auf das Folgende aufmerksam. Wenn Sie wieder nach Paris kommen und den Eiffelturm mal wieder anschauen, dann ist da oben ein Fries von Namen, die der Eiffel ausgewählt hat oder die Leute. Und da stehen die wichtigen Mathematiker, Physiker, Ingenieure der Zeit drauf. Und der D'Alembert steht da nicht, also ich habe nachgeschaut. Aber der Fourier steht da und das sehen wir hier in diesem kleinen Bild. Da oben steht Fourier. Also der Fourier ist dort verewigt als einer der ganz Großen dieses seiner Zunft. Und jetzt kommen wir also zurück zum Klang, also und jetzt zu dem Satz von Fourier und auch jetzt zum Ohr. Das haben wir eben gehört. Also Töne, hatten wir schon gesagt, resultieren aus periodischen Druckschwankungen in der Luft, in einer hohen Frequenz. Da im Gehörgang, das ist der Punkt, wo das Einzige, was das Ohr hört, kein Überblick, sondern nur die Druckschwankungen, die hier stattfinden. Also da kommen wir drauf zurück. Und jetzt werden wir über periodische Funktionen sprechen. Ich habe hier einfach ein paar hingemalt. Das ist eine periodische Funktion. Sie sehen, die geht von links nach rechts. Sie können da an Druckschwankungen wirklich denken, die hoch und runter gehen und eine gewisse Periode haben. Das wäre ein Ton. Also wie der klingt, weiß ich nicht. Das ist auch eine periodische Funktion. Die sieht erstmal ziemlich langweilig aus, aber die wird eine ganz wichtige Rolle spielen später. Die geht runter, Sie können so an Druckabfall denken, ruhig. Und plötzlich springt die wieder hoch und geht langsam runter und springt wieder hoch, geht langsam runter. Das ist eine periodische Funktion. Und hier, das ist natürlich eine sehr schöne eine Sinusfunktion. Wer erinnert sich noch an die Sinusfunktion aus der Schule? Ich habe es nochmal hier in Erinnerung, weil die Sinusfunktion, das ist, spielt eine wichtige Rolle, was die Sinusfunktion ist. Also stellen wir uns vor, hier ist ein Riesenrad und wir sitzen da oben drin. Ne? Und wie ist das im Riesenrad? Das dreht sich mit konstanter Geschwindigkeit im Kreis rum. Und Sie selbst, wenn einem vielleicht unheimlich ist, kann man daran denken jetzt, wie entwickelt sich die Höhe? Es geht hoch und runter, hoch und runter. Wir drehen uns im Kreise runter, hier geht es wieder runter, dann sind wir unten, dann geht es wieder hoch. Wenn man das sozusagen in der Zeit aufträgt, hat man eine Sinusfunktion. Also so habe ich das hier gemalt. Das ist diese schöne periodische Funktion. Es geht hoch im Riesenrad, es geht wieder runter. Und ist aber nicht so kompliziert wie die anderen. Also die anderen, das Hin- und Hergezackel, das wir da gehabt hatten, da möchte man nicht im Riesenrad sitzen. Aber das geht schon. Ne? Und jetzt erkläre ich Ihnen den Satz von Fourier. Und zwar in Helmholtz Worten, so wie es im Buch, da müssen wir ein bisschen korrigieren hinterher dran, aber der erste Anlauf ist, wie das Helmholtz in seinem Buch schreibt. Jede beliebige, regelmäßige, periodische Schwingungsform, nicht? Also ein Ton, so wie wir es vorhin diskutiert haben, die sich immer periodisch Druck oder Funktion oder an was man auch immer denkt, vorstellt, kann als eine Summe von einfachen Schwingungsformen zusammengesetzt werden. Und das sind diese schönen Sinus hier, nicht? Denn die haben wir auch schon gesehen. Das ist eine Sinusfunktion und hier kommt sie doppelt so schnell und hier kommt sie dreimal so schnell und hier kommt sie viermal so schnell. Aber immer eine Sinusfunktion. Und er sagt, und das aus verschiedensten Gründen war das eine Sensation gewesen damals, dass sich jede periodische Funktion aus solchen einfachen zusammensetzen lässt. Das ist der Satz von Fourier. Wir haben das im letzten Vortrag schon gehört und wir haben auch diese Sägezahnfunktion. Da schauen wir uns einfach ein Beispiel an. Hier ist das Rote ist die Sägezahnfunktion. So wie wir sie eben gesehen haben. Ne? Die geht runter, springt hoch, geht runter, springt hoch, geht runter. Und hier wird jetzt mal eine solche Sinusfunktion angepasst. Das geht nicht besonders gut, deutlich zu sehen. Jetzt nehmen wir zwei von der Sorte, eine zweite dazu. Und da sehen Sie, es geht schon besser. Nicht? Die muss natürlich richtig angepasst sein. Nicht? Und hier sind fünf benutzt worden. Frequenz doppelt so schnell, dreimal so schnell, viermal so schnell, fünfmal so schnell. Und dann gibt das hier schon, wenn man es richtig natürlich wählt, nicht? Also dann gibt es diese schon recht gute Anpassung. Hier sind es 20 mal 20 nicht, gemacht und Sie sehen, das wird immer besser. Ne? Also diese Zacken, diese Sägezahnfunktion nennt man die, bei der kann man das sozusagen explizit durchrechnen, bei anderen auch. Ne? Jetzt habe ich es ein bisschen genauer gesagt. Nochmal Theorem von Fourier, ein bisschen genauer als der Helmholtz. Ich bin Professor für Mathematik. Ein bisschen genauer müssen wir schon machen. Jede beliebige, regelmäßige Periode Schwingungsform kann aus einer Summe von einzelnen Schwingungsformen zusammengesetzt werden. Hier sieht das, hier hat sich ein bisschen was verändert, wenn Sie genau hinschauen. Hier haben sich die Höhen verändert, die haben wir natürlich noch angepasst. Bisschen, diese Freiheit müssen wir uns nehmen, dass wir die nicht alle gleich stark klingen. Und wir haben auch die Phase verschoben. Wir haben sie ein bisschen nach rechts und links verschoben. Man sieht es hier vielleicht nicht, dass ich die ein bisschen verschoben habe. Und dann geht es erst. Ne? Also und hier ist der mathematische Satz, den ich jetzt nicht kommentieren will. Brauchen wir auch nicht durchzugehen. Aber eine ganz wichtige Sache ist eben, dass der Fourier auch eine Formel bekommen hat hier für die Koeffizienten. Das ist wohl eine der entscheidenden Dinge. Aber ich glaube, das brauchen wir hier gar nicht groß zu vertiefen. Okay, das ist der Satz von Fourier. Jede periodische Funktion, so kompliziert sie auch aussehen machen, können wir auseinandernehmen, zerlegen in diese schönen, einfachen Funktionen. Was hat das mit dem Hören zu tun? Den Namen Ohm, wahrscheinlich haben Sie alle von dem gehört, Physiker, Ohmsches Gesetz, Elektrizitätslehre, nicht? Also Widerstand und so weiter, dafür ist er berühmt geworden. Der hat als erster das Folgende vorgeschlagen. Das Gehör zerlegt diese periodischen Druckschwankungen entsprechend Fouriers Theorem. Das war relativ kurz nachdem, es war reine Spekulation, muss man dazu sagen. Er hat da zwar viel dazu gerechnet und eine ziemlich unlesbare Arbeit dazu geschrieben, aber er hat irgendwie die Idee gehabt, das, was wir hören, was das Gehör macht, das Gehör benutzt den Satz von Fourier in seinem Innenraum. Nicht, das nennt man dann in diesem Zusammenhang, vorhin haben wir jetzt einfache Schwingungen gesagt, das sind dann der Grundton und die Obertöne, ne, die da zum Spiel kommen. Und jetzt der Ohm, da werde ich auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Der Helmholtz hat das präzisiert, der hat mich gesagt, nicht nur, und das war auch eine Spekulation, glaube ich, oder reine Spekulation ist vielleicht zu viel gesagt, der hat gesagt, wo das im Ohr stattfindet, nämlich in der Hörschnecke. Da wird diese periodischen Druckschwankungen wie nach dem Satz von Fourier zerlegt. Eigentlich unglaublich. Ne? Ich meine, der Fourier hat das entdeckt, den Satz. Und, nicht? Also der Uhr, ich erläutere es hier ein bisschen, ich zeige Ihnen diese schönen Bilder. Nicht? Also hier haben wir vorhin gesagt, sind die Druckluftschwankungen, dann wird das hier bekanntlich über diese Mechanik, der Amboss-Hammer, lernt man in der Schule, wird es weitergereicht auf die Schnecke. Und der Schall läuft durch in die Schnecke hinein. Und was passiert in der Schnecke? Das ist jetzt hier die Schnecke, dieses Bild, die Schnecke irgendwie aufgerollt. Und da ist die sogenannte Basilarmembran drin in der Schnecke. Und also wir werden jetzt hier nicht in die technischen Details eindringen, weil das dann doch kompliziert ist, nicht? Aber wenn ein Sinuston, so ein einfacher Ton, ins Ohr reinkommt, dann fängt diese Basilarmembran an einer Stelle an zu vibrieren. Und wenn ein anderer Ton reinkommt, vibriert es an einer anderen Stelle. Und das hat der Helmholtz vermutet. Das konnte man experimentell nicht nachgehen. Aber er war, wie gesagt, Physiologe und hat schon was auch vom Gehör verstanden. Nicht? Also ist klar. Ne? Also dieses Gerät ist ein Fourier-Analysator im Ohr. Und hier, aber ich glaube, das lassen wir jetzt auch beiseite, hier kann man das sehen, wie das funktioniert, aber das lassen wir jetzt. Das ist, also der Ohm ist ganz kontrovers aufgenommen worden. Nicht? Da gab es unter anderem einen Physiker namens Seebeck, der gesagt hat, das ist alles Quatsch, das kann nicht sein. Ich meine, wir hören doch nicht die Obertöne, sondern wir hören auch nicht den Grundton. Wir hören einen Ton, nicht sonst, wenn der Ohm recht hätte, dann müsste man da ein Geschwirr von Tönen im Ohr hören. Nicht? Das, es ist hin und her gegangen, es ist experimentell erst 1950 einigermaßen von einem ungarischen Mediziner, Physiologen, Georg von Bekesi, untersucht worden und festgestellt worden, dass das stimmt. Und dass es natürlich in mancher Hinsicht auch nicht stimmt. Nicht? Das muss man dann auch wieder korrigieren. Aber die Grundidee stimmt, die der Helmholtz hatte vorher, oder der Ohm hatte, vorher auch immer. Toll, dass dieser Satz, dieser Fouriersche Satz, sozusagen von der Natur schon in das Gehör eingebaut wurde. Nicht, das ist dann, die Kontroversen sind heute so, dass man sagt, Da oben hat schon recht gehabt. Aber man hört natürlich nicht diese Obertöne, sondern neben dieser Analyse, Fourier-Analyse, macht hinterher das Gehirn eine Synthese und verarbeitet diese Obertöne zu etwas Neuem, was wir dann hören. Nicht? Also es wäre zu wenig, wenn man sagen würde, da gehört noch was anderes dazu. Aber trotzdem, von der Theorie her war das richtig. Nicht? Und der Helmholtz hat sich natürlich sofort geäußert über die Bedeutung der Obertöne. Wieso ist das wichtig, dass das Gehör das hat? Wir können in einem Konzert ohne Schwierigkeiten dem melodischen Gang jeder einzelnen Instrumental- und Vokalstimme folgen. Nicht? Und das hat er gesagt, weil es die Obertöne gibt. Die helfen uns dabei, nicht nur bei der Musik, sondern eben auch, wenn mehrere Menschen zugleich sprechen, so können wir im Allgemeinen beliebig auf die Worte des einen oder des anderen Sprechers hinhören und sie verstehen. Und er hat das auf die Obertöne zurückgeführt. Nicht, ob das jetzt, wie weit das heutzutage noch wirklich so stimmt, man muss, stimmt nicht vollständig, das ist klar, aber im Prinzip ist das richtig, was der Helmholtz gesagt hat. Ein fantastisches Buch. Also es ist wirklich ein beeindruckendes, dass sich auch dieses ein Buch so über 150 Jahre in seiner Bedeutung halten kann. Ein wissenschaftliches Werk, was gleichzeitig mit größtem Genuss zu lesen ist. Also ich empfehle Ihnen diese Schrift. Und Herr Helmholtz hat es natürlich noch weitergetrieben. Der hat jetzt, was manche Leute einen physikalischen Beweis von Fouriers Theorem mit Stimmgabeln fabriziert. Also was er gemacht hat, ist, hat hier Geräte gebaut. Hier sieht man Stimmgabeln, hier auch eine Stimmgabel. Also den ersten Synthesizer, würde man heute sagen, hat er gebaut. Er wollte nachweisen, dass seine Theorie richtig ist. Und eine Stimmgabel ergibt so eine Sinusschwingung. Eine Stimmgabel hat einen völlig langweiligen Klang, wie man ja auch weiß, aber ist sozusagen so eine Grundstimmung. Wenn man eine Stimmgabel anschlägt, dann wird sozusagen auf dieser Basilarmembrane eigentlich nur eine Stelle kommt in Vibration. Und jetzt sagt er, okay, jetzt sind andere Töne, komplexere Töne, die sind aus lauter Einzeltönen zusammengesetzt, dann müssen wir doch aus lauter Stimmgabeln dann doch auch komplexe Töne zusammensetzen können. Und da hat er also so ein Orchester von Stimmgabeln gebaut, verschiedener Höhe, und hat dann kann man zum Beispiel ein U nachmachen. U. Hat er bei richtigem Einstellen der Stimmgabeln, so wie stark die eine und wie schwach die andere mitschwingt, hat er U, A, E gemacht, produziert. Das I hat er nicht mehr geschafft, weil nach oben ging es nicht mehr. Hat seine Maschine nicht. Aber das macht man heute auf Synthesizer. Ne? Der hat einen Synthesizer gebaut mit Stimmgabeln. Und dann hat er dazu geschrieben, doch lässt sich das Näselnde der Klarinette durch eine Reihe ungerader Obertöne nachmachen. Also er hat immer nur jede zweite Stimmgabel angestellt und hat gehört, wie klingt das? Ja, wie eine Klarinette. Und dann schreibt er, und die weicheren Klänge des Horns durch den vollen Chor sämtlicher Gabeln. Und das war sozusagen ein Beweis dessen, dass man jeden Klang, er hat es nicht mit allen geschafft, aber im Prinzip aus einem Klang, mit einem Klang, einen Ton in seiner Klang, so wie er klingt, aufbauen kann. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenführen. Nicht? Jetzt haben wir, also rekapitulieren wir kurz. Einerseits die Geigenseite, haben wir gesehen, wie die schwingt. Im Satz von D'Alembert, jetzt hatten wir den, sozusagen, wie das Gehör des Ganzen damit umgeht, mit komplexen Schwingungen. Und kehren wir also zurück, was wir über die schwingende Seite da lernen können. Die schwingende Seite auf der Geige selbst können Sie gar nicht hören oder hört man nicht. Das ist, ich weiß nicht, mir fiel das jetzt, als ich das vorbereitet habe, wie ein früher die Mädchen auf dem Schulhof haben diese Spiele mit den Gummibändern gemacht. Wie heißt das nochmal? Wie? Genau. Und da vibrieren die ja auch. Die vibrieren die Gummibänder nicht, aber man hört nichts. Ne? Das heißt, auch die Geigensaite hört man nicht. Es kommt nur auf die Einwirkung der Kraft der Geigensaite auf den Korpus der Geige an, und zwar an der Stelle des Stegs. Also wir haben uns bisher die gesamte Bewegung der Geigensaite angeschaut, aber das spielt gar keine Rolle, das stellen wir jetzt fest. Es kommt nur an, was da am Steg passiert. Was hatten wir da gesehen? Jetzt sehen Sie hier mal den von oben. Wir schauen von oben auf die Geige, das ist der Steg. Und hier hängt die Saite dran. Und wir hatten uns das vorhin schon angeschaut. Wie war denn das? Das läuft so rum und diese Steigung, die geht langsam nach unten, wenn das so rumläuft. Auf diesem Parabelbogen, ist ein genauer Parabelbogen da. Und läuft hier wieder zurück und dann springt sie wieder nach oben. Das ist ein Sägezahn. Ne? Also die Kraft auf den, die Saite zieht ja hier an dem Steg dran, nicht? Und die wirkt in diese Richtung der Kraft und die Kraft geht langsam nach unten, die Richtung, dann geht es schief nach unten und dann an dieser Stelle, wenn der Zacken da durchläuft, durch diese Stelle, da springt das zur anderen Seite und dann gibt es einen Ruck. Ein Ruck am Steg. Das heißt, das haben wir eben schon gesehen, die schwingende Saite selbst kann man nicht hören, es kommt nur auf die Einwirkung der Kraft auf den Korpus der Geige an, vermittelt durch den Steg. Da ist eine Kippschwingung, nennt man das. Und die Kippschwingung, die wir da eben uns überlegen, oder die wir vorhin auch gesehen haben, nicht, in diesen Simulationen, die ist nichts anderes als eine Sägezahnbewegung. Also eigentlich, das passiert bei der Geige. Das ist eine mal schauen, was. Ja, genau, so eine Sägezahnfunktion. Das geht, ich habe das jetzt sozusagen nach oben, nach unten, das geht langsam nach oben und dann springt die Kraft wieder in die andere Richtung. Nicht? Das ist auch in anderem Zusammenhang bekannt. Wenn Sie mit der Kreide auf der Tafel schreiben, dann geht das genauso, dass sie abrutscht und dann hängen bleibt und dann rutscht sie wieder ab. Und zwar ganz schnell. Ne? Rutscht ab, bleibt hängen, rutscht ab. Und jeder weiß, dass das Quietschen, nicht? Dass die Geige, Kreide unangenehm klingt. Ja, die Geige auch ab und zu, ich meine, das ist schon klar. Das Quietschen einer Straßenbahn in der Kurve ist auch so eine Kippschwingung. Ist genauso, dass das Metall hängen bleibt und dann weiter springt und dann wieder hängen bleibt und weiter springt. Das wird genau durch solche Sägezahnfunktionen beschrieben. Nicht? Und das ist der Grund, wieso natürlich die Geige auch quietscht, ne? Dass man dran arbeiten muss, da irgendwas Gescheites rauszubringen. Ich habe das jetzt hier nochmal sozusagen zusammengefasst, was jetzt hier wichtig ist. Nicht? Die Gehörschnecke wirkt als Fourier-Analysator und von der Geige durch die Luft kommt jetzt so eine Kippschwingung an. Und das wird vom Ohr Fourier analysiert. Das haben wir ja gesehen, wie das gemacht wird. Und da gibt es ausgeprägte Obertöne, das kann man dann ausrechnen. Und das ist ein Grund, wieso die Geige sehr intensiv klingt, nicht? Weil da man also regelrecht ausrechnen kann, wie groß die Obertöne sind. Nicht? Und dann ist es natürlich so, dass der Geigenkörper das weiter verarbeitet, den Klang, und der kommt hinterher noch ein bisschen anders raus. Aber das ist ein wichtiges Prinzip zum Verständnis dessen, was auf der Geige stattfindet. Entsteht alles aus dieser Helmholtz, aus diesem Zacken, den wir uns am Anfang angeschaut haben. Okay, nun wir sind fast durch. Dann mache ich eine Schlussbetrachtung, vielleicht noch zusammenfassend. Also dieses Theorem von Fourier ist viel wichtiger als das Theorem von D'Alembert, muss man sagen. Also A ist ein Anwendungsradius geht weit über den Klang hinaus. Das werden wir in weiteren Vorträgen dann hören, wo wieder der Fourier-Theorem in anderen Zusammenhang ins Spiel kommt. Nicht Wärmeaustausch, Signalverarbeitung, das sind Anwendungen, aber auch in der Mathematik. Die ersten Anwendungen waren in der Zahlentheorie durch Dirichlet, in partiellen Differentialgleichungen, in meinem eigenen Fachgebiet, in der Stochastik, wird dieser Satz, kommt an entscheidenden Stellen zur Wirkung. Also das ist das Erste. Und zweitens, was ich da wirklich besonders interessant finde, ist, als dieser Satz bewiesen war oder entdeckt war, sagen wir mal so, plötzlich haben die Leute verstanden, was Klang ist. Obwohl sie vorher auch schon bekannt war, dass es Obertöne gibt, nicht? Aber durch diesen mathematischen Satz ist sozusagen der Blick der Leute neu fokussiert worden. Ne? Also das ist, also ich habe hier einfach mal frech geschrieben, die Natur folgt der Idee. Ne? Also der Fourier-Analysator im Ohr folgt diesem Theorem. Das ist schon erstaunlich. Ne? Und dann drittens muss man auch sagen, im Gegensatz auch zum d'Alembertschen Satz, hat der Satz von Fourier die Mathematik radikal beeinflusst. Nicht? Also und da haben wir jetzt, das wäre sozusagen Thema für einen zweiten Vortrag, aber das lassen wir jetzt natürlich. Ist die Entwicklung des Funktionsbegriffs, des allgemeinen Funktionsbegriffs, auch die Mengenlehre, ist letztendlich aus diesem Satz entstanden, erstaunlicherweise. Ich meine, Sie wissen alle, in der Mengenlehre, in der Schule gibt es das ja auch, oder gibt es nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Die Mengenlehre, und das lassen wir jetzt beiseite. Und als letztes, ja, ich meine, da ist die interessante Frage, was ist die Rolle der Mathematik in solchen Zusammenhängen? Und da will ich Ihnen sozusagen als allerletztes ein Zitat von auch einem sehr berühmten Physiker, Lord Rayleigh, sagen. Der hat dann auch ein Buch geschrieben über den Schall, die Theorie des Schalls. Der hat also nach Helmholtz sozusagen das nächste wichtige Werk geschrieben. Nicht? Also auch zweibändig. Mein Gott, die Leute haben Seiten um Seiten gefüllt. Also unglaublich. Und er hat das Folgende ziemlich am Anfang geschrieben. Lord Rayleigh zur Rolle der Mathematik. Selbst wenn theoretisch ein Resultat errungen ist, kommt es, natürlich auf Englisch, ne? aber es ist übersetzt worden dann. Selbst wenn theoretisch ein Resultat errungen ist, kommt es oft vor, dass dasselbe der Probe des Versuchs nicht unterworfen werden kann. Experimente sind nicht möglich. Kann man sich in der Akustik gut vorstellen, nicht? Also das schwingt alles so schnell, dass es zunächst mal sehr, sehr schwer, Experimente nicht möglich sind. Und dann kommt die Mathematik. Die ist sozusagen der Ersatz in einigen Wissenschaften, der Ersatz für die Experimente. Ne? Also er schreibt weiter, an manchen Stellen besteht alles, was wir tun können, darin, dass wir diejenigen Probleme lösen, deren mathematische Bedingungen hinreichend einfach sind, um eine Lösung zuzulassen, also eine mathematische Lösung, dass wir dann darauf trauen, dass diese und allgemeine Prinzipien uns nicht ganz, auch bei anderen Fragen, welche unser Interesse erwecken können, im Dunkeln lassen. Nicht? Das ist also, die Mathematik macht einfache Modelle, die kann man studieren, kann man was dran verstehen. Und dann, ich glaube, das hat auch dieser Satz von Fourier gezeigt, nicht? Der gibt eine gewisse Vorstellung, was passiert. Was natürlich in der Realität passiert, ist viel komplizierter. Nicht? Also es sind nicht nur periodische Töne, was wir hören, sondern auch unperiodische und so weiter. Es ist alles eigentlich viel komplizierter, aber dieser mathematische Satz hilft einem beim Verständnis, wo Experimente nicht möglich sind. Und häufig ist es so, wenn dann Experimente möglich sind, dass dann die Mathematik verschwindet und nicht mehr gebraucht wird. Okay, und damit 7 Uhr beende ich den Vortrag.
Vielen Dank, Herr Kersten, für den ganz wunderbaren Vortrag. Vielleicht aus dem Publikum gibt es jetzt mal fragen? Ja, bitte schön.
Ja, ich habe eigentlich jede Menge Fragen.
Ja.
Das eine ist uns angenehm, das andere unangenehm. Gibt es da auch mathematische und
physikalische? Ja. Gegenüber den harmonischen Tönen? Ja, also auf der. Man kann da schon mathematisch was zu sagen. Nicht? Also bei der Geigenseite, da gibt es die Grundschwingung und dann kann die auch doppelt so schnell schwingen. Und dreimal so schnell schwingen. Vielleicht haben Sie solche Bilder mal gesehen, dass das und viermal und fünfmal so schnell. Und die Frequenzen dieser Töne stehen in einem harmonischen Verhältnis zueinander. Das heißt, sie sind Vielfache. Und das Ohr empfindet das als angenehm. Ne? Während wenn Sie eine Trommel anschlagen, auch da kann man gibt es verschiedene Schwingungsmoden, sagt man, verschiedene Frequenzen. Und die stehen in einem, kann man ausrechnen, gibt es eine interessante mathematische Theorie auch zu, kann man ausrechnen, wie da die Frequenzen zueinander stehen. Die sind nicht mehr harmonisch. Die sind keine Vielfachen voneinander und deswegen hören wir schlicht und einfach, wenn wir eine Trommel anschlagen, ist kein Ton da. Ne? Also der Ton, das hängt schon mit dem zusammen, aber ich habe es nicht so ausgeführt, dass wir einen Ton als angenehm empfinden, wenn die Frequenzverhältnisse ganzzahlig sind. Nicht? Bei der Quinte, Oktave ist das Verhältnis 2 zu 1, bei der Quinte 3 zu 2. Nicht? Und das ist dem Ohr angenehm oder dem Gehör angenehm. Wieso das so ist, ist dann, erstmal kann man es mathematisch feststellen, ist dann auch natürlich auch eine Frage an Physiologen oder was weiß ich. Und das sind Fragen, glaube ich, die zum Großteil nicht beantwortet sind. Auch der Helmholtz hat darüber geschrieben, der hat von den Kombinationstönen gesprochen, die man hören kann. Aber heutzutage ist man, glaube ich, der Meinung, dass die Theorien, die damals waren, wieso man Dissonanz und Konsonanz deutlich unterscheiden kann. Nicht? Ich glaube, da ist man letztendlich noch nicht so klar, sieht man nicht so klar. Man weiß, glaube ich, dass die Helmholtzschen Theorien nicht richtig waren. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Antwort ist.
Aber die 24 Tonarten des harmonischen Systems, die stimmen mit denen überein.
Da könnte man auch einen Vortrag über die 12 Halbtöne oder die 24, kann man ich halte im Augenblick gerade eine Vorlesung über mathematischer Aspekt der Musik und damit habe ich angefangen. Nicht? Also wieso sind es 12 und nicht 13? Und da kann man auf die Zahlentheorie zurückbringen, Kettenbrüche, Kettenbruchtheorie. Die Mathematik kann zu sehr vielen Dingen was sagen, wieso es nicht 11 Töne sind. Nicht? Nämlich wenn man 11 Töne, eine Tonleiter aus 11 Tönen zusammenbauen würde, dann würde man die Quinte, die man braucht, oder die Terz, würde man nicht gut treffen und das würde unsauber klingen. Ne? Und deswegen sind die 12 Töne oder 24 Töne, wenn man das sozusagen doch mal ein Viertel man halbiert, also Vierteltöne gibt. Man kann es mathematisch, kann man da substanzielle Sachen zu sagen, aber weswegen es wirklich nun so ist. Ob es die Evolution, ob das Gehör ist ja irgendwie in der Evolution entstanden und ob da schwingende Saiten eine Rolle gespielt hat oder ich glaube, das weiß kein Mensch.
Wie? Zuerst gab es ja mal nur die Trommel.
Ja, genau.
Ja, gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, lieber Herr Kessel. Vielen Dank für den ganz wunderbaren Vortrag. Ich glaube, er hat uns allen sehr gut gefallen. Ausgesprochen inspirierend. Ich denke, das war dieser wunderbare Vortrag auch eine Bestätigung, dass es mal eine gute Idee war, das Thema Fourier in so einer Veranstaltungsreihe aufzugreifen. Der Wellencharakter der Natur, der eigentlich allgegenwärtig ist und uns ganz gar nicht so oft bewusst ist. Es ist auch mal schön, das sich mal so Revue passieren zu lassen. Ich habe mich sehr über den Vortrag gefreut, denn die Veranstaltungsreihe ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben im nächsten Vortrag auch wieder eher das Thema 10. Auch hier, das haben wir hier gesehen. Und auch,
da steht es, ne? Hier. Ja, ich habe es da nochmal aufgeführt.
Das Thema, wie ein Computertomograph funktioniert, da spielt der Wellencharakter der Natur an vielen Stellen eine Rolle. Und auch Fourier kommt zum Tragen. Ich fand das Thema ganz interessant, weil wir uns oft gar nicht klammern an vielen Stellen, wie auch unsere Lebensqualität. Dadurch, dass durch diese Geräte leben wir oft viel länger, weil das ein wichtiges diagnostisches Instrument in der Natur, bei den Medizinern ist. Da kann man auch mal wirklich sehen, wie diese Erkenntnis von Fourier unsere Lebensqualität deutlich verbessert. Und wir gehen dann nochmal auf ein astronomisches Thema ein, auch im Grunde genommen sehen, aber nicht im sichtbaren Sehen des menschlichen Auges, sondern in der Radioastronomie. Die Radioastronomie ist ja in Frequenzbereichen der Strahlung unterwegs, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Aber auch da können wir über den Wellencharakter sehr viel entnehmen. Ich hoffe, dass Sie wieder so zahlreich zu den nächsten Vorträgen kommen und lade Sie herzlich an dieser Stelle dazu ein. Ich bedanke mich für Ihr Kommen heute und freue mich, wenn ich Sie dann am 17.06. hier wiedersehe, dann im Nachbarbereich.